The funeral is about to begin, sir.
Wir lernen euch den Monat zu gruseln, liebe Filmsündis. Herzlich willkommen zu den Halloweeks Podcast-Reihe im Monat Oktober, wo wir Horror- und Gruselfilme und Reihen besprechen, abseits vom bekannten Stoff. Das heisst, es gibt den Monat kein Halloween, kein Freitag der 13., kein Nightmare on Elm Street, kein Saw, kein Scream und auch kein Conjuring oder wie der Schwachsinn heisst. Nein, das haben genug andere Podcasts in Halloween-Zeit schon gemacht. Und darum sind wir mal ein bisschen kreativ. Und kreativ ist auch die Auswahl von den Gästen. Oder besser gesagt, kreativ seid Gäste. Die Auswahl vielleicht nicht unbedingt. Heute geht's los mit ihm. Und ich bin gespannt, ob er irgendetwas von dem verstanden hat, was ich jetzt hier belabert habe. Und darum wechsle ich jetzt in seine Muttersprache, damit er auch irgendetwas versteht von dem, was wir jetzt vor uns haben. Er war hier schon mal zu Gast letzten Dezember als Teil des Adventskalenders mit Türchen um 18. Da haben wir erfahren, dass Sieben Zwerge Männer allein im Wald sein Guilty Pleasure Film ist, wobei er diesen Ausdruck gar nicht so mag und ich mittlerweile auch nicht mehr. Trotzdem, umso schöner ist er heute wieder hier und muss nicht nur eine Aufgabe erfüllen und mir eine Audiodatei schicken, sondern wir erfüllen die Aufgabe gemeinsam. Herzlich willkommen, lieber Steffen, a.k.a. Trash-Taucher.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Sünderlein da draußen an den Hörgeräten und hi, lieber Bodo, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, hast du die Einladung angenommen. Also es ist dir noch nicht verleidet, nach dem Adventskalender im Dezember nochmal was aufzunehmen.
Ja, ich meine, ich war ja verwundert darüber, dass du nicht gesagt hast, okay, der hat uns einmal da so einen richtigen Bockmist-Eintrag für den Adventskalender geschickt, so eine richtige gammlige Schoko- Nikolaus-Einlage, die nicht schmeckt. Und da habe ich gedacht, okay, da hörst du nie mehr im Leben was. Aber es kam ja alles anders, deswegen freue ich mich.
Ja, und du bist ja auch prädestiniert für das, was wir heute machen. Wir sprechen nämlich über eine Trash-Reihe, kann man sagen, in Anführungszeichen. Dein Podcast, der sagt es ja auch vom Titel her, der Trash-Taucher ist 2020 entstanden, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also quasi vor der Corona-Pandemie. Also du warst ein bisschen in weiser Voraussicht unterwegs.
Ja,
dass die Leute dann Zeit haben, Podcasts zu hören.
Ja, so der Blick in die Kristallkugel ist manchmal ganz hilfreich. Ich weiß nicht, ich hatte da gerade zufällig Zeit und zufällig Internet und zufällig ein Mikrofon und so kamen die Zufälle einer zum anderen und der Zufall dauert jetzt auch schon 3,5 Jahre an. Also ich glaube, so langsam könnte man es als Absicht abstempeln, dass ich das hier mache.
Ja, nach 3 Jahren kann man das, glaube ich, gut sagen, ja. Wie ist denn die Idee entstanden? War das von Anfang an geplant, dass du über Trash-Filme redest oder wie ist das Ganze geboren worden?
Also es war tatsächlich von vornherein meine Absicht, die Nische in der Nische von der Nische zu suchen, weil ich immer schon so ein Faible für den, ich nenne es mal, fantastischen Film habe. Und das ist ja so ein altbewährter Begriff, der alles umfasst, aber auch nichts, weil heutzutage alle denken, ja, diese Fantasy, Science Fiction, nee, der fantastische Film kann ja alles sein. Und ich habe mir gerade die rausgesucht, wo ich sage, ich habe irgendwie ein Herz für die Sachen, die nachts irgendwo auf irgendwelchen Billo-TV-Sendern durchgelaufen sind, wo keine Einschaltquote da ist, aber die laufen trotzdem und die haben immer so mein Herz erwärmt. Auch in der Videothekenzeit oder manchmal auch im Kino, wenn man Glück hatte, man gemerkt hat, oh, der Film ist doch schon ziemlich scheiße. Ja, und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Also wie Kacke am Stiefel ist das Thema bei mir hängen geblieben. Und ich wollte von vornherein die Leute mit in den Sumpf ziehen und sagen, ey, ihr geht mit mir tauchen. Und da finden wir schöne Sachen abseits von Oppenheimer, Barbie und hast du nicht gesehen.
Ja, das stimmt natürlich. Du ziehst die Leute wirklich in die Scheiße rein. So habe ich dich auch gefunden, weil ich mal Trash eingegeben habe auf Spotify und da bist du als erstes erschienen. Von dem her sehr erfolgreich. Deshalb habe ich dich auch angefragt damals für den Adventskalender und deshalb habe ich dich auch angefragt, jetzt mit mir zusammen eine Folge aufzunehmen. Und ich finde es schön, dass wir gemeinsam reden können und nicht nur du ein Audio schicken musst.
Ja, ich bin auch ein Freund von Gesprächen.
Ja, yeah, das macht mehr Spaß. Wir sehen uns auch im Video. Ich sehe da hinter dir ganz viele DVDs und Blu-rays wahrscheinlich.
Ja, auch Videokassetten.
Ja, das auch noch. Hast du noch ein Videokassettengerät?
Ja, wenn meine Kamera hier um die Ecke glunzen würde, würdest du hier eine wunderschöne alte Röhre mit Videorekorder und allem drum und dran sehen. Ich habe hier tatsächlich spät meine Liebe zum Videokassettensammeln entdeckt und mein Geldbeutel dankt es mir nicht.
Sind die so teuer heutzutage oder wie?
Abartig. Es ist wirklich, so ein Glücksspiel. Manchmal kriegst du die Sachen für 1 Euro nachgeschmissen oder verschenkt. Da weißt du nicht, was für ein Zustand ist. Aber die Sammler da draußen wissen, ja, du kriegst manche Sachen, die halt nur auf VHS erschienen sind, nie gepresst wurden auf Scheibe. Da fangen die bei 40 Euro für eine 30 Jahre alte VHS an. Und du weißt, wie lange die noch leben eventuell. Ist ein Risikogeschäft.
Ja, wahrscheinlich auch im Trash-Sektor gibt es viele Sachen wahrscheinlich nur auf Videokassette.
Ja.
Trash gibt es genug. Du hast schon 100 Folgen gefüllt mit Trash. Bei der letzten durfte ich sogar dabei sein, bei der Jubiläumsfolge, wo es um einen der schlechtesten Filme aller Zeiten in Anführungszeichen ging, Plan 9 from Outer Space. Mhm. Ein Science-Fiction-Horrorfilm von Ed Wood. Und gerade das Horrorgenre ist ja prädestiniert für Trash-Filme. Gibt es da Favoriten bei dir, die du hervorheben möchtest, mal abgesehen von der Reihe, die wir heute besprechen?
Also Favoriten im Trash-Horror allgemein meinst du jetzt?
Genau, ja.
Boah, das ist immer so die fieseste Frage, was ist dein Lieblingsfilm? Kann ich immer schlecht beantworten. Ich habe immer so Momentaufnahmen, wo ich sage, jetzt habe ich da gerade Bock drauf. Und ich habe letztens mal wieder die Liebe entdeckt. Da muss ich gerade mal in meinen Kalender schauen. Ich schreibe nämlich immer fein säuberlich mit, was ich mir alles anschaue, weil das ist gar nicht mal so wenig. Und ich habe letztens einen japanischen Regisseur entdeckt, in den ich mich direkt verliebt habe. Der heißt Minoru Kawasaki. Der hat Horrorelemente, macht aber ganz viel Exploitation im Japanischen. Der hat einen Film gemacht, den ich auch jetzt schon besprochen habe, wenn das hier rauskommt, der Calamari Wrestler. Und der hat komplett durchgedrehte Ideen von Menschen, die halt ihren Alltag leben, aber zufällig Koala-Bären sind oder am nächsten Tag aufwachen und bist ein Riesenmonster, größer als das Hochhaus, aber du musst trotzdem dein täglich Brot verdienen. So verrückte Ideen macht er. Da habe ich aktuell so ein Faible für. Also gar nicht mal so krass im Horror aktuell unterwegs tatsächlich. Aber ja, der ist es.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer Empfehlung. Sollte man sich unbedingt anschauen. Ich kenne das nicht natürlich. Und was ich auch nicht gekannt habe, ist die Filmreihe, die du mir, beziehungsweise ich habe ja dich gefragt, ob du mitmachen willst bei diesem Halloweeks-Ding, das wir da bei den Filmsündern machen. Und du hast ja, einer deiner Vorschläge war ja Phantasm. Und ich habe die Reihe ja von meinem Vater im Frühling zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe sie noch nicht gesehen. Und als du gesagt hast, lass uns Phantasm machen, da war ich sofort Feuer und Flamme. Ich habe vorhin noch nie von dieser Reihe gehört. Und ich schimpfe mich ja selbst ein Film-Afficionado. Ich denke, alle, die über 1000 Filme gesehen haben, dürfen das von sich behaupten. Aber ich habe noch nie was von dieser Reihe gehört. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, du bist da gar nicht mal so alleine. Und das ist tatsächlich was ich immer erstaunlich finde, dass so Filme, die ja schon einige Jahre auf dem Buckel haben, also wir gehen jetzt ja wirklich zurück bis in die 70er Jahre, und dann denkt man natürlich sofort Horrorfilme aus den 70ern, da sind sofort die Leute natürlich bei Halloween und hast nicht gesehen. Ja, aber im selben Zeitraum ist halt auch sowas wie Phantasm, beziehungsweise Das Böse, wie es ja im Deutschen getitelt wird, entstanden. Und es wundert mich eigentlich gar nicht, dass der Film so unbekannt ist, weil der, glaube ich, komplett im Fahrwasser von Halloween und Co. ist der wahrscheinlich einfach abgesoffen. Der ist wirklich abgesoffen und hatte vielleicht sogar irgendwie Vermarktungsprobleme hier so in Europa oder auch in Deutschland oder in der Schweiz, dass man sagt, ja, den habe ich vielleicht irgendwann in den 90ern mal zufällig entdeckt, als ihn jemand in der Videothek hat stehen lassen. Aber ich kann es verstehen, dass der so unterm Radar läuft, aber zu Unrecht, wie ich finde.
Wie bist denn du überhaupt an die Reihe geraten? Also warum und vor allem auch wann?
Das war tatsächlich, man muss dazu ja sagen, ich bin tatsächlich kein pures Videothekenkind mehr. Also ich bin ja in der Zeit tatsächlich erst groß geworden, als die Videotheken schon am Sterben waren. Deswegen habe ich da die Finger gar nicht mehr dran gekriegt. Aber ich wusste von dem Bösewicht aus der Phantasm-Reihe. Ich wusste von dem Tall Man, von dem großen Mann. Und ich habe immer überlegt, er ist immer mal rund um Halloween, ist er mir immer begegnet. Und ich habe gedacht, woher kommt diese Figur denn eigentlich? Die ist immer in irgendwelchen Most Iconic Villains oder sowas, taucht der immer wieder auf. Aber ich kannte den nicht, weil Freddy Krueger und hast du nicht gesehen, kennt ja sogar jedes Kindergartenkind heutzutage. Die gehen ja als Freddy Krueger verkleidet auf die Kindergartenparty. Aber der Tall Man, der hat mich neugierig gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich, ich glaube, vor 10, 12 Jahren mal angefangen zu recherchieren, wo man an die Filme rankommt, als ich gesehen habe, dass es mehr als nur einen gibt. Ja, und dann gab es hier eine wunderbare Collection, die mit HD Remaster und hast nicht gesehen, weil der erste ja so, ja, ein bisschen gelitten hat in der Bildqualität, in der Überlieferung. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen. Also ich habe ihn erst im Heimkino entdeckt vor, ich sag mir jetzt mal so 10 Jahren und habe mich instant, wirklich instant in den Tall Man verliebt. Und das klingt jetzt creepy, ich weiß, aber ich meine das ernst.
Es muss auch ein bisschen creepy klingen, weil wir sind ja hier auch in den Halloweeks, also da darf es ein bisschen creepy klingen. Wie oft schaust du denn die Filme noch jetzt? Also du hast vor 10 Jahren damit angefangen. Ist das was, dass du, es gibt ja Filme, die man jedes Jahr immer einlegt. Wie ist das bei der Phantasm-Reihe?
Die Phantasm-Reihe tatsächlich habe ich jetzt für die Vorbereitung das erste Mal seit, ich sag mal, seit 4, 5 Jahren mal wieder am Stück geschaut. Den ersten lege ich aber tatsächlich, ich will nicht sagen jährlich, aber spätestens jedes zweite Jahr wandert der mal wieder in den Blu-ray-Player, weil wenn ich keinen Bock habe auf die handelsüblichen Reihen, ich kann kein Halloween mehr gucken, ich kann keinen Freitag der 13. mehr sehen, also nicht mehr den ersten Teil, manche Teile picke ich mir manchmal so raus, ich habe ein Fable für den 7., by the way, werde ich immer für beschimpft und verflucht, wie kannst du den nur mögen, aber stehe ich zu. Ja, und Phantasm ist so einer, den bringe ich gern mal Leuten mit, so als wirklich Geheimtipp, wenn die sagen, ja, bring doch mal was mit, aber was jetzt nicht mit der Kettensäge oder was weiß ich was zu tun hat. Und da ist es wirklich ein bewährtes Rezept.
Auf jeden Fall. Und wenn wir schon über den Film sprechen, du hast es angesprochen, Ende 70er rausgekommen, Don Coscarellis Phantasm. Vielleicht sollte man ein paar Worte verlieren über diesen Don Coscarelli. Er hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass er seinen Namen über den Filmtitel knallen muss. Da denke ich natürlich auch immer ein bisschen an John Carpenter. Warst du mit dem Oeuvre dieses Regisseurs zuvor vertraut oder war das wirklich mit Phantasm, dass du mit ihm in Kontakt gekommen bist?
Ich habe tatsächlich erst lange nicht die Verbindung gesehen, die ich zu ihm hatte, aber als ich dann im Nachgang rausgefunden habe, dass er Beastmaster gemacht hat, auch so ein, ja, manche mögen meinen, ein trashiger Barbaren-Fantasy-Film, der ja auch noch ein paar Ableger nach sich gebracht hat. Und ich glaube, da hat er allerdings nur Regie geführt, glaube ich. Aber der Name war mir tatsächlich bekannt. Vor allem, ich finde Leute extrem cool, die einfach Don als Vornamen haben. Da ist schon der Name Programm, da weißt du, der Boss, der geht ja an die Sache ran. Ja, und er hat es ja auch durchgezogen bis zum Ende. Er hat ja gar nicht mal so viele Filme gemacht. Er hat ja, wie gesagt, Beastmaster, ich glaube, Baba Hotep, ich glaube, mit Bruce Campbell hat er den, glaube ich, gemacht.
Genau, ja.
Aber es war tatsächlich es ist ein übersichtliches Oeuvre. Aber ich kannte ihn jetzt so nicht wirklich. Aber mit Beastmaster, als ich dann diese Assoziation hatte, wusste ich, ich wusste ungefähr, was mich erwarten könnte. Zumal es ja nicht sein Erstlingswerk war, aber schon so ziemlich am Anfang.
Genau, ja, das war ziemlich früh. Und was man ihm auch zusprechen muss, er hat mit 19 Jahren, wurde er zum jüngsten Filmemacher aller Zeiten, der es geschafft hat, dass ein Film von einem großen Studio produziert wurde. Also damals so eine Indie-Produktion, die dann von Universal produziert wurde. Das war Jim, The World's Greatest, heißt er, glaube ich. Mhm. Habe ich nicht gesehen, aber ja, auf jeden Fall. Wenn man ihm kein großes Filmöeuvre anrechnen kann, zumindest das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall bekannt wurde er durch Phantasm und die Fortsetzungen. Und wenn wir schon über Phantasm reden, dann reden wir aber jetzt so richtig über Phantasm. Und da beginnen wir natürlich mit dem ersten Teil. Hast du noch berühmte letzte Worte, Steffen, bevor wir starten?
Let's go, boy!
Yeah!
Camera speed.
Sound production, take one.
Action! Phantasm. The delusion of a disordered mind. A phantom. A spirit. A ghost. For nearly four decades it has been contained. But evil always has a way of breaking free.
Tommy's gone. It's hard to believe.
It was a good idea not to let your little brother come to the funeral.
Hey, I don't like this place.
Something weird is going on up there.
The funeral is about to begin, sir.
Phantasm, oder wie du schon gesagt hast, Steffen, auf Deutsch, das Böse. Worauf einigen wir uns? Das Böse oder Phantasm?
Das ja tatsächlich, ich glaube, nach dem dritten Teil verschwindet der deutsche Titel dann irgendwann. Wir können es synonym benutzen. Ich werde wahrscheinlich immer mal wechseln. Aber ich glaube, Phantasm läuft einfach besser von der Zunge.
Ich glaube auch, ja. Phantasm. Kurz erklären, was eigentlich mit diesem Begriff genau gemeint ist. Wir haben jetzt das zwar schon im Trailer-Ausschnitt gehört. Phantasm, the delusion of a disordered mind, a phantom, a spirit, a ghost. Was übersetzt so viel heißt wie eine Täuschung eines gestörten Verstandes, ein Phantom, Trugbild, Hirngespinst, in Anführungszeichen, ein Geist. Hm. Oder wollen wir es noch genauer wissen? Ich hätte da noch ein Büchlein zu der Blu-ray-Box, die mein Vater mir geschenkt hat. Und da heißt es, an illusion, apparition or ghost, a creation of the imagination or fantasy, a mental image or representation of a real object, an illusory likeness of something, and the origin is in Middle English, irgendwann im 16. Jahrhundert. Fasst das gut zusammen, worum es in diesem Film geht?
Ja, im Kern auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch den schönen deutschen Begriff der Phantasmagorie dafür oder des Phantasmas. Ich glaube aber, über die Phantasmagorie ist man tatsächlich häufiger gestolpert, weil einige Kurzfilme, die mir so begegnet sind, heißen so und die haben tatsächlich alle so einen ähnlichen Aufhänger. Es geht ja immer darum, ich erschaffe etwas Geisterhaftes, das den Zuschauer, das Publikum verwirren soll, soll sie davon ablenken. Ist es jetzt real? Ist es jetzt falsch? Wie kann man dahinter schauen? Und genau das macht ja hier auch Phantasm im ersten Film. Es ist ja ein Film, der eigentlich ein fast 90-minütiger Albtraum ist. Also ein Albtraum, den sich nicht mal Freddy Krüger so hätte ausmalen können, behaupte ich.
Ja, und der vor allem auch irgendwie 5 Jahre später erst gekommen ist.
Ja.
Also es geht ja wirklich so um ein traumhaftes, eigenwilliges Horrorwerk irgendwie. Was ich dann gelesen habe, auch in diesem Büchlein, das ich vorhin geholt habe, dass das so im Fahrwasser von anderen Filmen in den 70ern entstanden ist. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon kennst, aber falls, dann darfst du gerne dazu Stellung beziehen. Let's Score Jessica to Death, Jack's Wife, a.k.a. Season of the Witch, Premonition, Images, Lemora, A Child's Tale of the Supernatural, Messiah of Evil, The Witch Who Came from the Sea, Martin und so weiter und so fort. Kennst du da irgendwas?
Nein, die Titel waren mir irgendwo mal begegnet, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich davon was gesehen habe.
Scheinbar sollen die so das Gleiche gemacht haben wie Phantasm, eben so dieses traumhafte, eigenwillige, so ein bisschen, dass man nicht so genau weiß, ist man jetzt in der Realität oder träumt man nur. Aber Phantasm war definitiv der erfolgreichste dieses Genre, in Anführungszeichen. Und der Erfolg kam ja dadurch, habe ich auch gelesen, das hast du vorhin angesprochen, eben, dass man eigentlich ja, wenn man über Filme, über die 70er redet, Horrorfilme insbesondere, denkt man immer zuerst an Halloween oder Texas Chainsaw Massacre. Aber Phantasm hat scheinbar profitiert vom Erfolg von Halloween.
Wie meinst du jetzt profitiert?
Ja, sie haben irgendwie gewusst, dass dieser Film erfolgreich war, und Don Coscarelli war dann der Meinung, ja, jetzt machen wir ebenfalls so einen Horror-Hit.
Ah.
Aber ja, sonst hat es nicht sehr viel mit Halloween zu tun. Vielleicht könnte man sagen, dass er auch relativ steil in das ganze Geschehen einsteigt, ohne groß irgendwie darum oder große Exposition zu betreiben.
Und Coscarelli hat scheinbar auch eine Vorliebe für Synthesizer. Also.
Da hätten wir die nächste Parallele, stimmt, ja.
Ja.
Ja, und das vielleicht auch so, sagen wir mal, so liebenswürdige, relativ junge Protagonisten hat, das wäre vielleicht noch ein Vergleich, den man mit Halloween anstellen könnte. Jumpscares, bin ich mir gar nicht so sicher, wie viel es da bei Halloween gab.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ja, anders als Halloween natürlich, wird ja auch gerne als Coming-of-Age-Film bezeichnet, wo ja Don Coscarelli schon in der Vergangenheit relativ, ja nicht viele, aber einige gedreht hat. Aber worum geht es überhaupt? Ich würde sonst die Seite Movie Break zitieren, wenn du nichts dagegen hast.
Und ja, gerne, gerne.
Kurz die Handlung umreißen. Der Teenager Mike lebt, nachdem seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, bei seinem älteren Bruder Jody. Mike beobachtet zufällig die seltsamen Aktivitäten des Tall Man auf dem Friedhof. Da ein kleiner Einschub von mir. Zum Beispiel, wie er einen Sarg mit einer Leiche drin alleine in einen Leichenwagen hebt. Niemand glaubt Mike und seinen Beobachtungen so, dass er heimlich weiter nachforscht und herausfindet, dass der Tall Man bewacht von tödlich fliegenden Kugeln in der Leichenhalle menschliche Körper schrumpft und für den Transport in eine andere Dimension vorbereitet. Bevor er seinen Bruder informieren kann, wird Mike vom Tall Man entdeckt und verfolgt. Unterstützt wird Mike im Laufe des Films von seinem Bruder Jody und dessen Kumpel, dem Eisverkäufer Reggie. Ja, da hätten wir auch gleich alle wichtigen Figuren des Films abgehandelt. Mike, gespielt von A. Michael Baldwin, hat schon vorher in Coscarellis Filmen oder in einem von Coscarellis früheren Filmen mitgespielt, Kenny and Company, und dann auch in allen anderen Phantasm-Filmen außer dem zweiten.
Ja. Hm. Da wurde er ersetzt.
Genau.
Oh,
da bin ich zu wenig in der Materie drin. Ist das so ein Ding, wo man sagt, oh Mann, wie konnte man das überhaupt machen?
Ja, das ist generell so eine Frage, die man sich beim zweiten Teil stellen sollte, weil du hast es vorhin schon mal erwähnt, Universal hat ja dann irgendwann spitz bekommen, dass Phantasm irgendwie gar nicht so ungut bei den Leuten ankam, und sie wollten sich ja eine neue Horrorserie ja einkaufen und haben dann für den zweiten Teil halt alle Fäden in die Hand genommen und haben dann unter anderem halt einfach mal den Hauptdarsteller ersetzt, beziehungsweise haben Don die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, ja, wenn du unsere 3 Millionen Dollar haben willst, dann hol jemanden dran, der irgendwie besser passt, und mach mehr Boom, Bang, Action, Blut, alles. Und ja, klassischer Studiofilm, aber da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf. Er hat es ja dann wieder zurückgeschafft. Also Michael Baldwin, der, ich denke immer, Leute, die Baldwin heißen, haben was mit diesen Baldwin-Brüdern zu tun, aber es gibt ja mehr Baldwins als Müllers gefühlt in den USA. Hat mit denen nichts zu tun. Aber er kam mir dann wieder zurück. Von daher, ja, ist nur der zweite so ein Ausreißer.
Und wie fandest du ihn so als Kinderdarsteller, in Anführungszeichen? Er soll ja irgendwie 12 oder 13 sein in diesem Film. Wie hat er dich so überzeugt, so als Lead-Character?
Ich fand es tatsächlich spannend, weil der Film ist ja sehr hakelig. Also der Erzählton ist unheimlich hakelig, und es passt aber zu dem, was Mike hier auch durchlebt, weil man lebt ja mit ihm quasi seine Albträume durch. Er ist ja immer so im Schatten seines Bruders, ist sehr da angebandelt, auch mit Reggie, also dieses Dreier-Männer-Gespann aus zwei erwachsenen Männern, und ihm ist immer so ein bisschen, gerade mit Reggie, das, ich sag nur Kaminfeuer, das wirkt manchmal ein bisschen weird, aber ich mochte Mike. Ich mochte, wie man anhand von ihm verfolgt. Er hat nicht viel zu tun, er lebt irgendwo auf dem Land. Da gibt's halt nur dein Haus, es gibt eine Eisdiele und den Friedhof. Und wo hängst du rum? Ja, auf dem Friedhof. Und bespannerst Leute, ja, beim Vögeln auf Grabsteinen, auch wenn es dein eigener Bruder ist, who cares?
Ja, ja, das ist natürlich schon ein bisschen, also er hatte schon so ein bisschen ein creepy, ja, er war ein bisschen creepy, aber auf jeden Fall, das Setting war ja natürlich dem geschuldet, dass der Film nicht so viel Budget hatte, das waren ja irgendwie $300,000, die sie da ja, verbraten ja konnten und deshalb, ja. Aber auf jeden Fall, ja, kein schlechter Kinderdarsteller auf jeden Fall. Und du hast die anderen auch angesprochen. Jody, sein Bruder, der wird gespielt von Bill Thornberry. Der war vor allem durch TV-Rollen bekannt. Und Reggie, der Eisverkäufer, der wird gespielt von Reggie Bannister. Mit seiner ikonischen, ich sag's mal, Mönchglatze mit Pferdeschwanz. Der auch Musik gemacht hat, nicht nur geschauspielert hat. Und das findet man auch in diesem Film heraus. Wie war das für dich so, dieses Dreiergespann, du hast es angesprochen. Ja, das funktioniert das für dich? Gute Chemie unter den Hauptdarstellern?
Ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich ähnliche Filme kenne, in denen so ein Dreier-Freundesgespann wirklich auch konsequent auftritt und nicht zwischendrin einer stirbt oder dann wieder verschwindet. Also die waren ja wirklich konsequent beieinander oder haben wieder zusammengefunden, haben dann gegen die die Armee des Tallman und den Tallman selbst gekämpft. Ich mochte die im Dreiergespann. Ich gerade dieses, du hast Mike, der so ein bisschen zurückhaltender, so ein bisschen in sich gekehrt, ein bisschen creepy, hast du es ja schon genannt, ist. Dann hast du seinen großen Bruder, der ja auch sein Vorbild ist, der so der Coole ist. Er erinnert mich immer so ein bisschen an so einen billigen Han Solo-Abklatsch mit seiner Lederjacke und der Friese und er fährt auch ein cooles Auto und ist natürlich auch Musiker. Und Reggie ist eigentlich der Loser in der Gang, könnte man sagen. Er ist der Eisverkäufer, läuft den ganzen Tag in seiner Verkäuferkluft rum, will aber auch cool sein, spielt deswegen auch Gitarre, hat auch richtig was drauf, aber ist vor allem, ich glaube, seine Loyalität ist das, was ihn so in die Gruppe schweißt, weil er steht für alles ein, was die Gruppe macht und kämpft um jeden Zentimeter, den sie sich dem Tallman entgegenstellen. Und das hat für mich wirklich eine Mischung ergeben, wo ich sage, ja, ich fand die drei wirklich nahbar. Ich fand die so als Truppe divers genug, dass nicht langweilig wird, aber auch nicht zu überdreht, dass es irgendwann, okay, ich will gerne, dass der den Löffel abgibt.
Ja, was ja auch spannend war, du hast jetzt Reggie angesprochen, dass der hier eigentlich relativ wenig Leinwandpräsenz hat und dann irgendwann so zum Fanliebling wurde. Hattest du dieses Gefühl auch? War das immer dein Lieblingscharakter oder im ersten Film? Also ich hätte das ehrlich gesagt nicht so im Kopf gehabt, wenn ich, als ich den ersten Film gesehen habe, wenn ich so an Fortsetzungen gedacht habe, dass der dann so eine präsente Rolle einnimmt in den Fortsetzungen.
Ich ziehe da immer so ein bisschen den Vergleich zum Tremors-Franchise, wo ja dann ab Teil 3 Bert Gummer ja die Hauptfigur quasi wurde. Wunderbar gespielt von Michael Gross, habe ich ja ganz viel Liebe für. Und bei Reggie war ich auch so unschlüssig, vor allem, weil sich sein Ausgang ja immer wieder ändert. Also sie passen ja immer wieder die Geschichte beim nächsten Film an, damit er auch wieder mitspielen kann, weil es ja immer so ein bisschen im Dunkeln bleibt. Hat er jetzt überlebt? Oder mal wieder nicht? Aber Reggie war tatsächlich, ich vermute mal, ich meine, er war ja ein guter Freund scheinbar vom Regisseur. Deswegen hat er ja diese Rolle auch so ein bisschen auf ihn geschrieben angeblich. Ich vermute, dass er ihn einfach so als Comic Relief beibehalten wollte, weil sonst ist ja niemand, im ersten Film ist sonst niemand witzig. Er ist der Einzige, der ab und zu mal so ein bisschen rumslapstickt und ein paar Sprüche kloppt oder ein bisschen doof ist, aber liebenswert. Und scheinbar wollten sie den beibehalten, weil ihm keine andere Figur eingefallen ist, ich weiß es nicht.
Ja, ja, der liebenswerte Dödel, da kommen wir sicher noch später dazu. Auch eine andere Charaktereigenschaft, sage ich jetzt mal, die immer wieder zum Zuge kommt, vor allem in den Fortsetzungen. Aber zuerst wollen wir über das sprechen, was ja eigentlich der Elefant im Raum ist, weil wo Gutes ist, da muss auch Böses sein. Und das Böse wird hier verkörpert von einem Schauspieler namens Angus Scrimm als der Tallman, den du schon angesprochen hast, Steffen. Und eigentlich kann er selber am besten erklären, wie er überhaupt zu dieser Rolle gekommen ist. Und das findet man auch auf dem Intro der Blu-ray.
Some time ago, word reached me that a gifted young filmmaker with whom I'd worked previously had a role for me in a new film. I would play an alien, he said, an eager immigrant from the old country, meeting the struggles, the heartbreaks, but the eventual triumphs in the land of opportunity, America. Would I play an Irishman, a Russian, a Chinese? I'd have to master the appropriate accent. Maybe I'd speak initially in another language. The young filmmaker was Don Coscarelli. The role he offered me was an alien indeed, a sinister tall man from another dimension who plundered small-town America's graveyards for dead bodies to be shipped back to his world as slaves. He didn't speak with an accent. About all he ever said was, "Boy!
Boy!" The tall man, der ist, also Angus Grimm war 1,93 groß, habe ich herausgefunden. Witzigerweise genau gleich groß wie Don Coscarelli. Ja, so ein kleiner Fun-Fact. Er ist natürlich sehr ikonisch, du hast es schon angesprochen, dass er dir auch so geblieben ist als Horror-Ikone. Schwarzer Anzug, Krawatte, bleiches Gesicht, dann seine ikonische Augenbraue natürlich, sein Blick und natürlich seine ikonische Catchphrase.
Boy!
Boy!
Wunderbar.
Wo reiht er sich ein bei all diesen Horror-Ikonen, die wir kennen? Ich denke da an Dracula, an, an Frankensteins Monster, den Wolfman, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, wir kennen sie alle. Wo ist er da bei dir so eingereiht, wenn du an Horror-Ikonen denkst?
Das ist eine harte Herausforderung. Ich sehe ihn tatsächlich gar nicht mal in der A-Liga. Bin ich ehrlich, es ist so für mich der heimliche Held des B-Horrorfilms. So, wenn Angus Grimm zu einer anderen Zeit Filme gemacht hätte, hätte ich ihn zum Beispiel bei Hammer Studios oder so gesehen. Also so wirklich an der Seite von Christopher Lee, Peter Cushing oder so in diesem B-Movie-Monster-Setting oder Horror-Setting, wo ja so viele Figuren entstanden sind. Aber ich finde, er hat für mich einfach einer von den wenigen, also bei Jason Voorhees oder so bin ich immer raus, weil es ein Dude hinter der Maske, der ziemlich hässlich ist, dann ist es egal, wer da drunter steckt. Aber für mich ist es allein schon ein Indiz, wenn eine Figur im Raum steht. Er steht sehr oft einfach nur irgendwo im Raum oder im Flur und du siehst ihn und dir geht die Pumpe. Das ist für mich ein Indiz, wo ich sage, der ist auf jeden Fall unter den Top bei mir dabei. Wie gesagt,
ja, er strahlt so eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Ja,
ja. Und er sieht aber eigentlich erstmal gar nicht bedrohlich aus, weil er sieht eigentlich aus wie so ein, ja, wie so ein Clown mit so einem Pagenschnitt, dem sie so die Farbe entzogen haben. Also er sieht eigentlich unheimlich blass. Du hast schon gesagt, ist auch extrem blass geschminkt, immer mit seinen weißen Haaren. Und er sieht eigentlich aus wie so ein Vorläufer von irgendwelchen modernen Mythen, wo es ja um den, wie heißt dieser große Mann, der durch den Wald schlendert? Der Slenderman, ja, Schlendern, ja genau, jetzt habe ich mir selbst die Vorlage gegeben. aber er hat tatsächlich noch ein Gesicht dazu und ich finde, am markantesten bei ihm ist die Stimme. Er braucht nicht viel sagen, aber wie er es sagt, ist unheimlich Gänsehaut.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hat er mich wirklich gehabt in dieser Szene, die wir im Intro gehört haben. The funeral is about to begin, sir.
Ja.
Dann hat er mich. Ja, einfach genial. Und da bin ich wirklich erstaunt, dass ich die noch nie vorhin gesehen habe. Ja, auf jeden Fall Angus Grimm, perfekte Besetzung für diese Rolle. Hat sie natürlich dann auch in den Fortsetzungen gespielt, aber da kommen wir später nochmal drauf. Wir haben es auch gehört in der Erklärung, die Angus Grimm gesagt hat, was der Tall Man eigentlich macht. Er schrumpft Menschen auf Zwergengröße und versklavt sie. Die sehen ja ein bisschen aus so wie diese Sandzwerge in Star Wars, diese Jawas.
Ja, Houdini!
Du hast vorhin Comic Relief angesprochen bei Reggie. Bei mir waren es die Zwerge ein bisschen so.
Ja.
So das Augenzwinkern irgendwie so.
Ja, es hat tatsächlich, ich habe wirklich gedacht, ob Coscarelli sich so ein bisschen hat inspirieren lassen von George Lucas und gesagt hat, ach komm, ich schreibe mal so den inoffiziellen Origin-Film für die Jawas, weil sie sind klein, in braunen Kutten, schleppen Sachen durch die Wüste. Ja, ist jetzt nicht so weit her, aber du hast recht. Ich war am Anfang erstmal so ein bisschen irritiert, weil man hat ja immer nur so ein Huschen gesehen. Man hat gesehen, es ist irgendwas unterwegs im Haus oder in der Friedhofshalle oder was, aber es ist zu groß, zu klein, um der Tall Man zu sein. Ja, und irgendwann kam dann die erste Gestalt. Ich glaube, im ersten Film haben die ja noch gar keine Gesichter, sondern sind einfach nur verkuttete.
Genau, die sieht man erst im zweiten. Also, ja. Außer beim einen sieht man ja das Gesicht. Das war ja der Freund von Jody, der da
der Tommy,
geschrumpft wurde. Ja, genau, dort sieht man das Gesicht. Aber dann so richtig geschrumpfte Gesichter sieht man dann erst ab dem zweiten Teil. Ja,
ja, und ich finde Zwerge, also es kann creepy sein. Ich fand die im ersten Teil auch tatsächlich noch recht gut eingesetzt, weil es mich so ein bisschen erinnert hat an so Filme wie Ghoulies. Oder ich musste auch so ein bisschen an den Leprechaun denken, der große Klappe, der Rest ist nicht so groß gewachsen, aber da war auch, also da in diese Vibes hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn ich glaube, Leprechaun erst viel später kam, aber man hat ja nicht so oft so diese, ja, Minions nenne ich es jetzt einfach mal. Meistens sind es ja dann einfach irgendwann irgendwelche großen Zombies oder was, die irgendjemand verschleppen können, aber ich finde, diese Zwerge haben was Fieses, was Bösartiges. Die lauern dir auf und beißen dich in die Wade und du weißt nicht, was es war. Du weißt nur, es war das Böse. Hat was.
Und dass du ein Fable für Zwerge hast, wissen wir spätestens seit dem Adventskalender.
Oh mein Gott, ja.
Nein, also wirklich, also von mir aus gesehen, also auf jeden Fall ein Kultfilm. Also ich habe es geliebt, diesen Film endlich mal sehen zu dürfen. Worauf wir noch nicht gekommen sind, ist dieses fliegende Kugelteil. Mit den Messern vorne raus, dass sich irgendwie das Gehirn reinbohrt. Da habe ich auch gedacht so, oh, was ist denn das? Also irgendwie wird da so viel zusammengeworfen. Wir haben den Tall Man, wir haben diese Kugelteile, wir haben die Zwerge und so. Irgendwie ganz wirr, was da alles irgendwie in diesen Film reingepackt wird. Also,
ja, aber was man da tatsächlich erkennt, ist, dass Coscarelli von vornherein tatsächlich einen Plan hatte. Nämlich seine Grundzutaten sind alle im ersten Film da. Du hast den Tall Man, du hast seine bisschen den kryptischen Hintergrund, du hast seine Handlanger und seine Waffen. Seine Waffen sind ja neben diesen silbernen Sphären, die sich so schön korkenziehermäßig ins Gehirn bohren und dann macht's vorne einmal Aquaknochen mit Blut, bitte. Und seine Zwergengehilfen, es holt sich ja alles wieder nach. Also es gibt ja wenig, was später so an dieser Grundformel verändert wird, im Guten wie im Schlechten. Das haben zum Beispiel andere Horrorvorreiter nicht so gemacht. Also Freitag der 13. oder was sind da für mich immer so Elemente, wo du merkst, ab dem vierten oder fünften Film, ach, wir machen Jason jetzt mal übermenschlich und dass er nicht mehr sterben kann und so Geschichten. Das wurde dann immer weiter gedichtet, aber hier war alles schon da. Das finde ich beachtlich.
Und ohne zu wissen, was eigentlich dahinter steckt, das fand ich ja immer so faszinierend, weil man so nicht wusste, was ist eigentlich dieser Tall Man, von wo kommt der eigentlich? Also man sieht ja seine Dimension oder sein Planet oder was auch immer das sein soll, aber es bleibt viel noch so im Dunkeln. Mhm. Und das fand ich bei diesem ersten Film wirklich sehr schön. Du hast vorhin schon gesagt, ja, man weiß ja nie so genau, ist es nur Traum oder ist es Realität? Und da müssen wir fast über das Ende sprechen. Ich war da ein bisschen erstaunt. Mhm. Ich kann bis jetzt nicht sagen, wie ich das Ende finde. Weil ich war wirklich so, okay, war es jetzt alles nur ein Traum? Was ist da genau passiert? Hast du das von Anfang an irgendwie gerafft, dass da nicht alles so ist, wie es scheint, dass du den Film gesehen hast? Also während dem Film?
Null. Also das habe ich gemeint vorhin ein bisschen mit hakelig. Du merkst unheimlich stark diese Sprünge und dass es dann am Ende noch diese Auflösung gibt mit, es war vielleicht doch nicht alles so, wie es dir jetzt anderthalb Stunden lang gezeigt wurde, hat mich auch erstmal verwirrt. Ich habe wirklich da gesessen, habe so gegrübelt, als der Abspann lief. Und ich komme jedes Mal wieder ins Grübeln. Ich sehe hier aber keinen großen Plan von Coscarelli zu sagen, ja, ich will euch die Phantasmagorie ins Heimkino bringen, ich will euch verwirren, ist es echt, ist es falsch? Das waren einfach erstens jede Menge weggeschnittenes Material, was es nicht mehr in den Film geschafft hat und die ja nicht immer so handwerklich sauberen Künste von Coscarelli, der ja auch den Schnitt und die Musik und alles gemacht hat. Es war ja so eine Ein-Mann-Union. Und da hast du so gemerkt, ja, handwerklich war er noch nicht so sauber oder war er bis zum Ende nicht so der beste Filmemacher. Aber ich gerade dadurch, durch dieses Unperfekte im Film, ich finde es unheimlich spannend, wenn mich ein Film zurücklässt und wirklich grübeln lässt. Und dann im besten Fall willst du ihn dann nochmal gucken, um zu schauen. Okay, jetzt weiß ich das, ich achte mal drauf. Und dann hat der Film dich, hat er eigentlich gewonnen, würde ich sagen, oder?
Ja, genau. Wobei man bei diesem Film sagen muss, wahrscheinlich gibt er dir trotzdem keine Antworten, aber wenn du ihn nochmal schaust. Also ist jetzt meine Vermutung. Ich habe ihn ja nur einmal gesehen, aber auf jeden Fall eben. Das, wahrscheinlich ist es mehr auf andere Faktoren zurückzuführen, als dass er wirklich deinen großen Plan dahinter hatte. Aber wie gesagt, also man muss ihm wirklich ein Kränzchen winden, weil er eigentlich ja auch vorweggenommen hat, was dann irgendwann später Inception zum Beispiel gemacht hat, dieses Traum im Traum. Man weiß nicht genau, was Realität und Wirklichkeit ist und so. Klar, natürlich auf einem anderen Niveau, aber ich meine, der Film, der hat $300,000 gekostet, also da kann man auch nicht viel mehr erwarten. Auf jeden Fall war der Film so erfolgreich. Ich glaube, der hat über 11 Millionen eingespielt. Und da ist es eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, wie lange es gebraucht hat, bis es eine Fortsetzung gab. Aber 1988 gab es eine. Und das freut mich natürlich besonders, weil 1988 ist auch mein Geburtsjahr.
For 10 years, the secret of Perigord Cemetery has remained a mystery. Now, three innocent people are about to discover the ultimate evil.
You think that when you die, you go to heaven? You come to us.
Phantasm 2.
It's only a dream.
No, it's not.
Rated R.
Phantasm 2. Und ich hatte ab der ersten Sekunde, war so bei mir klar, dieser Film schreit einfach 80er durch und durch. Das war wirklich so krass.
Ja.
Finde ich aber auch schön.
Ja, es ist halt wirklich dieser krasse Wechsel. Ich meine, es liegen jetzt fast 10 Jahre dann dazwischen und du merkst einfach, was ich vorhin schon gemeint habe, Universal hat jetzt die Finger im Spiel und das heißt einfach, das Kommando war einfach, yo, mach einen 80er-Jahre-Horrorfilm. Und dazu gehört natürlich mehr Waffen, es muss mehr Blut geben, mehr Ekeleffekte, mehr Monster, mehr. Und ja, das haben wir auch bekommen in Phantasm 2. Mehr von allem irgendwie, aber nicht immer gut, finde ich.
Ja, das ist das so das Ding, das Fortsetzungen haben, größer, schneller, weiter, brutaler etc. Ich lese noch kurz die Handlung vor und dieses Mal sind wir auf Filmtoast gelandet, weil Movie Break keine Zusammenfassung von Phantasm 2 gemacht hat. Wahrscheinlich hatten sie nach dem ersten Teil keinen Bock mehr. Phantasm 2 schließt unmittelbar an die Ereignisse des ersten Teils an, gerade als Mike von seinem Freund Reggie erfahren hat, dass sein Bruder bei einem Autounfall gestorben ist, nehmen ihn die kleinwüchsigen Scherge des Tall Man gefangen. Doch mit der Hilfe eines Freundes entkommen beide aus Mikes Elternhaus, das kurz danach durch eine Explosion in Flammen aufgeht. 7 Jahre später wird Mike aus einer Nervenheilanstalt entlassen, weil er nach der Einschätzung seiner Therapeuten von seinen Wahnvorstellungen befreit wurde. Doch die Zeichen stehen auf Rache. Gemeinsam mit Reggie macht sich Mike auf die Suche nach dem Tall Man und seinen Helfern. Denn über die telepathische Verbindung von dem Mädchen Liz erfährt Mike, dass dieser immer noch sein Unwesen treibt. Ja, mit dieser Liz starten wir eigentlich auch in den Film und ich habe mich ab dem ersten Moment mit ihr identifizieren können, weil sie schaut, ob der Herd ausgeschaltet ist. Das ist so ein Ding von mir. Ich muss jedes Mal schauen, ob der Herd aus ist.
Oh, okay.
Ja, weil ich immer Angst habe. Nee, aber auch sonst, ja, speziell und durch ihre Halluzinationen oder ihre Visionen, besser gesagt, sehen wir ja, was nach dem Ende vom ersten Teil passiert ist. Und das ist ja was, das sich durch die ganze Reihe zieht. Alle Filme schließen ja direkt an die vorderen an.
Ja. Es ist alles kontinuierlich fortgesetzt tatsächlich. Aber ja, Liz. Ich hatte tatsächlich starke Vibes, also als ich sie wieder gesehen habe mit dieser lippenlosen, ach, ich erinnere mich, und liest dann im Tagebuch, glaube ich, und keine Ahnung was, hat mich stark, ich glaube, es war an Nightmare on Elm Street 4 erinnert. Das war, glaube ich, der nach Dream Warriors. Und da war ja dann auch die eine der Überlebenden plötzlich die Protagonistin am Anfang und hat nochmal alles so rekapituliert, damit man möglichst viel Laufzeit natürlich spart. Damit man nicht nochmal 5 Minuten Film drehen muss. Aber ich fand den zweiten erstmal so atmosphärisch dichter. Also du hast auf einmal gemerkt, okay, Coscarelli hat jetzt nicht mehr den Druck, also den zeitlichen Druck, und er hat jetzt auch Leute an die Hand bekommen, die was fachlich drauf haben. Also er ist optisch eine riesige Steigerung und auch vom Erzählerischen, aber er ist halt durch und durch wirklich 80er. Du fühlst es in jedem Vibe, du merkst so, es braucht immer so diesen erzählerischen Ton im Hintergrund, du brauchst immer so dieses, du brauchst mehr Stationen und du brauchst auch wesentlich schneller, wesentlich mehr Brutalität. Also es kommt ja auch, glaube ich, relativ schnell der Tall Man auch wieder ins Spiel. Sie suchen ihn ja, was ja auch sich durch die ganzen anderen Filme zieht. Ist ja immer so ein, oh, ich laufe vor euch weg und oh, wir fahren den daher. Aber jetzt ist ja Liz mit an Bord und es kommt ja dann noch eine weitere weibliche Figur. Also weibliche Figuren waren ja im ersten Teil eigentlich nur ja verführerisches Beiwerk, das dann ja hinterrücks mit dem Dolch zuschlägt.
Genau, so die zwei Frauen, wo Mike untergebracht wird für kurze Zeit, aber die waren irgendwie 5 Minuten im Film, denke ich jetzt mal.
Und ja.
Da hatte man beim zweiten irgendwie das Gefühl, dass man die Liz so als weiblichen Counterpart irgendwie ein bisschen größer fahren muss. Ja.
Und vor allem auch dann immer dieses, auch wieder, ich glaube, im zweiten Teil wurde ja das erste Mal die Großmutter, glaube ich, auch eingeführt. Ja, auch so ein typisches Medium. Sie sitzt irgendwo und ist schaurig mit der Sonnenbrille und
zockt. Nee, das war schon im ersten.
War das im ersten?
Ja, dort geht Mike, das war auch was, dass ich so ein bisschen Fragezeichen hatte. Da geht er ja zu dieser Hellseherin, dieser alten Frau. Mhm. Und die erklärt ihm dann irgendwie, was da so passiert und so. Aber die spielte dann keine Rolle mehr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb du es vergessen hast. Weil es ist wirklich so random. Ja. Wahrscheinlich auch dem Schnitt geschuldet.
Wahrscheinlich.
Das, das war, glaube ich, der Teil, der am meisten Budget hatte.
Budget. Ja.
3 Millionen oder so habe ich irgendwie im Kopf. Und ja, das merkt man natürlich so, wie du schon beschrieben hast, Steffen, dass natürlich da relativ, ja, von der Qualität her merkt man schon eine Steigerung zum ersten.
Aber was ich tatsächlich auch gesteigert wahrnehme, ich vom zweiten, ich habe es gerade bewiesen anhand von der Szene mit der Oma, ich weiß vom zweiten, auch ich habe den jetzt erst nochmal geschaut. Das ist tatsächlich für mich der aus der Reihe, von dem man am schnellsten wieder alles vergisst. Bis auf, ja, 1-2 Creature-Effekte. Irgendwie der Tallman, der sich da aus der Wirbelsäule rauslehnt und sagt, ah, you play a good game, boy. Und da denke ich mir so, okay, nochmal dieselbe Zeile, aber diesmal mit so einem Freddy-Krüger-Wurm, dankeschön. Aber der Rest ist wirklich schnell vergessen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe den zweiten tatsächlich zwar unterhaltsam empfunden, aber der bleibt nicht hängen bei mir. Ich weiß nicht, warum.
Also wenn ich mich so zurückerinnere, ist es wirklich nur die eine Szene, wenn Reggie und Mike da über den Friedhof laufen mit den leeren Gräbern.
Ja.
Und wie sie sich bewaffnen.
Ja.
Da machen sie ja so eine kleine Shoppingtour. Das ist mir geblieben, vor allem wegen der vierläufigen Shotgun. Aber sonst hast du recht, da bleibt nicht viel hängen. Aber ich würde nicht behaupten, dass das bei den Folgefilmen anders ist. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich weniger weiß vom zweiten oder weniger von den anderen.
Oh, das müssen wir rausfinden.
Ja, das finden wir wahrscheinlich noch raus. Aber er gilt ja bei vielen Fans so als Liebling, dieser zweite Teil.
Ja.
Aber so wie ich jetzt aus unserem Gespräch rausgehört habe, geht es uns beiden wahrscheinlich nicht so. Wir werden wahrscheinlich am Ende noch ein kurzes Ranking machen, wie wir diese Filme platzieren. Aber ich denke, so wie ich gehört habe, dass nicht Teil 2 dein Favorit ist.
Ja, bis zum Ende vom Podcast habe ich ihn eh wieder vergessen, von daher.
Hey, aber ja, coole Momente drin. Ich muss sagen, der hat mich wenigstens unterhalten, obwohl man sich nicht an viel erinnern kann. Aber ja, also auf jeden Fall noch so ein Film, als du vorhin gesagt hast, ja, den ersten, den knallst du zwischendurch mal wieder in den Player. Ich würde wahrscheinlich den ersten und den zweiten so back-to-back gerne mal wieder schauen, glaube ich, weil der zweite hat wirklich seine Qualitäten.
Ja, kann man gut so im Double-Feature gucken. Deswegen sage ich, dass der zweite ist auch so ein typischer, ich nenne es mal so ein Party-Horrorfilm. Den kannst du einlegen, du musst nicht mal dauernd auf dem Bildschirm gucken, ab und zu hockst du dich mal auf die Couch und es passiert immer was. Die Effekte sehen cool aus, die haben ja hierfür auch das berühmte Duo Nicotero und Kurtzman ja, glaube ich, für die Effekte bekommen. Daran merkst du halt einfach diese Qualitätssteigerung, also im Optischen. Und das mag ich. Ich mag auch die vierläufige Shotgun als neue Erfindung, weil die ja auch später noch eine große Rolle, es wird ja zu Reggies Boomstick, könnte man sagen. Was für Bruce Campbell der Boomstick war, war für Reggie die vierläufige Shotgun. Ich habe übrigens auch sehr viele Evil Dead Vibes so auch, gerade bei dieser Shopping-Tour.
Es gibt sogar noch eine direkte Anspielung auf Sam Raimi. Der steht doch irgendwo so auf dem Formular oder sowas, sein Name.
Ja, stimmt.
Ja, habe ich mir notiert, aber ich kann dir nicht mehr sagen, wo das passiert
und
ist. Auf jeden Fall, ja. Sehr krasse Evil Dead Vibes, ja. Ja, und etwas anderes, wir dürfen ja nicht nur teasen, sondern sollen auch auflösen. So diese Thrope, die ich angesprochen habe wegen Reggie, die wird ja hier so ein bisschen etabliert. Ja. Reggie ist eine verdammt notgeile Sau.
Ja, nicht nur ein bisschen notgeil. Ich meine, der Mann hat eine Familie, das erfährt man ja. Er hat eine Frau, er hat eine Tochter, die das Zeitliche segnen und ja, in seine Trauerphase dauert 5 Minuten und sofort ist er wieder auf Häschenjagd. Das war ein bisschen unerwartet, dass er in so eine Richtung dann schlägt und auch beibehält. Spoiler, es wird ja nicht besser. Also der ist schon, der Stachel ist schon auf Dauerausfahrung hier, der gute.
Ja, ist so ein bisschen der Anti-James Bond. Er versucht es immer, er landet nie bei einer. Außer sie wollen ihm Böses, natürlich, dann klappt's.
Ja, das ist immer so dieser, er ist ja so ein bisschen auf den Mitleidsfick aus, hat man so das Gefühl. Er ist so der liebenswerte Dulli, der halt nicht der Coole ist, aber er ist auch nicht kein Arschloch und deswegen erbarmt sich irgendwann doch immer mal einer und sagt, okay, du darfst doch mit mir im Bett liegen. Okay, lass doch ein bisschen rumschmusen. Also, ja, er kennt seine Rolle in der Gesellschaft, glaube ich, ganz gut.
Ja, und irgendwie stellen sie es im Film auch relativ, also sie machen auf jeden Fall keinen Hehl daraus, dass er nicht unbedingt der ist, der leicht bei Frauen landet. Aber ja. Ja, da kommen wir zum Ende. Das endet ja auch mit der Anhalterin, die Reggie ja eigentlich aufreißen möchte und die greift ihn ja dann an am Ende. Und im hinteren Teil vom Auto greift der Tall Man Liz und Mike an und dann ist es wieder so offen, was eigentlich noch sonst passiert ist, wie beim ersten. Man weiß nicht genau, was jetzt da geschehen ist, das ist ein offenes Ende. Wie zufrieden warst du damit?
Es hat tatsächlich so sein, ich finde, es hat Reize und auch Nachteile. Ich finde es schön, dass sie tatsächlich hier einen gewissen ikonischen Move eingeführt haben. Nämlich, dass man davon ausgeht, dass am Ende eines Phantasm-Films immer jemand durch irgendeine Glasscheibe oder einen Spiegel gezogen wird. Was sie ja auch fast in allen Filmen auch durchgezogen haben, tatsächlich, also buchstäblich durchgezogen. Aber ich bin ein Fan von, okay, gib mir dann im nächsten Teil bitte nicht schon wieder so eine, ja, was ist vorher passiert? Und dann docken wir unsere neue Geschichte an und beleben Charaktere wieder. Und das ist halt hier bei Reggie ein Problem. Also könnte ein Problem sein für manche, weil man weiß nach dem ersten Teil nicht, wie es ihm geht. Und du weißt auch am Ende vom zweiten Teil nicht, wie es ihm geht, wenn dann nicht der dritte Teil käme und sagen würde, ach, Reggie hat sich locker flockig abgerollt und hat es überlebt, alles kein Problem. Dann ist der zweite irgendwie der verpufft, dieses Ende. Es hat dann so einen coolen Tallman-Effekt. Ich mag das, wenn er am Ende dann nochmal quasi das Spiel umdreht und sagt, haha, das Spiel ist noch nicht vorbei. Boy, und dann klatscht's und die Credits rollen. Hier war es okay. Ich fand, die haben es jetzt dadurch, dass es dann diese Kontinuität irgendwie beibehalten haben, fand ich's in Ordnung. Anders als bei anderen Reihen, die dann sagen, oh, wir werfen alles über den Haufen. Freitag der 13. bin ich kein großer Fan von, wenn das dann so, okay, wir schmeißen alles über den Haufen gemacht wird.
Ja, das stimmt. Das muss ich der Reihe auch anrechnen, dass man wirklich bei jedem Teil, egal wie lange das ist gegangen ist, bis die Fortsetzung gekommen ist, dass sie immer das weitererzählt haben, was vorher passiert ist.
Ja.
Und nicht dieses, Reboot, Requel oder wie man eben sagt, heutzutage irgendwie zelebriert hat. Ob das gut ist oder nicht, das lassen wir mal so im Raum stehen, aber ich kann schon mal so vorausschicken, dass ab Teil 3 bei mir so die Begeisterung für diese Reihe ein bisschen aufhört. Ja, und deshalb kommen wir doch zu Teil 3.
For most of his life, a young man has been pursued by a sinister force. Now he must learn the secret of the ultimate evil.
Now it is time for you to come back to me.
If this one doesn't scare you, you're already dead. Phantasm 3.
Nachdem der letzte Teil noch im Kino erschienen ist, wurde dieser direkt auf Video veröffentlicht, 1994. Passt aber auch voll in diese Zeit. Das war witzig, weil beim zweiten hatte ich wirklich so die 80er-Vibes, die mich so richtig angesprungen haben. Und bei diesem war wirklich so, ja, voll 90er, war vom ersten Moment an irgendwie klar. Und das finde ich auch so eine Eigenart dieser Reihe. Man weiß genau bei jedem Film, aus welcher Zeit er stammt.
Ja, ist wirklich wie so ein Zeitstempel. Du kannst den einlegen, unabhängig von der Reihenfolge, und du erkennst wirklich sofort, okay, da und da ist der gemacht worden mit den und den Mitteln und den und den Sehgewohnheiten. Ist auch irgendwie so eine Art, er hält quasi die Filmkultur in seinem eigenen Film immer so ein Stück fest und sagt, ja, zu der Zeit hat man die Filme halt so gemacht.
Ja, genau, das trifft perfekt zu. Was auch schön ist, sage ich jetzt mal, the family is back together. Wir haben A. Michael Baldwin zurück, der Michael wieder spielen darf.
Ja.
Und wir haben Reggie auch zurück. Und Jody wollte ich sagen.
Jody.
Wir haben Jody auch wieder zurück und gemeinsam mit Reggie. War irgendwie schon schön, diese drei wieder gemeinsam in diesem Film sehen zu können.
Also, the family is back. Ja, das trifft's gut. Du merkst auch hier, dass dann auf einmal kein Studio mehr bei Coscarelli im Nacken saß, sondern er hat quasi alle Entscheidungen oder ein paar Entscheidungen, die das Studio im zweiten Teil getroffen hat, einfach zurückgedreht und gesagt, nö, ich erzähle jetzt wieder so meinen Film, wie ich den erzählen will. Ich hole meine Schauspieler zurück, ich hole Figuren zurück, die ich gern mag. Auch wenn ich sagen muss, Bill Thornbury als Jody im dritten Teil sieht ein bisschen durch die Mangel gedreht aus, als hätte er die letzten, ja, seit 79 auf der Couch gesessen und Junkfood und Fernsehshows in sich reingedrückt. Er ist nicht mehr so der coole Held, aber ja, er ist halt der Bruder. Der guckt mir ja nicht aufs Äußere.
Ja, ja, das Alter ist nicht gut an ihm vorbeigegangen, kann man schon so sagen. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass er ja in einem ziemlich guten Alter gestorben ist, dass er dann so aussieht. Aber ja, geschenkt. Also, wenn man darüber diskutieren will, dann sind wir sowieso irgendwie in einer anderen Diskussion. Aber worum geht es eigentlich? Da zitiere ich gerne wieder Filmtoast, und zwar nach den Ereignissen des zweiten Teils kann Reggie seinen Freund Mike nur schwer verletzt vor dem Tall Man in Sicherheit bringen. Doch bereits im Krankenhaus schlägt der hünenhafte Bösewicht zurück und entführt den noch angeschlagenen Mike. Reggie ist vorerst auf sich allein gestellt, um die Verfolgung aufzunehmen und seinen Freund zu retten. Die Spuren des Tall Man sind im Land nun immer deutlicher zu spüren. Immer mehr Kleinstädte mutieren zu Geisterstädten, ohne dass jemand die wahre Ursache erkennt. Boah, das klingt schon so richtig schön verheißungsvoll.
Oh.
Ja. Ja, somehow Reggie came back. Das habe ich mir so notiert, wenn man das Ende vom zweiten gesehen hat, was du ja selber schon angesprochen hast. Und Liz, die stirbt irgendwie.
Irgendwie.
Zwischen dem zweiten und dritten Teil, ja.
Ja, sie, das Auto explodiert ja, glaube ich.
Genau, ja.
Und dann ist sie natürlich weg und Reggie ist wieder allein und ist dann auch wieder auf seiner ewig werdenden Mission, Mike zu retten. man merkt jetzt wirklich, dass wir so in der Videothekenzeit sind. Das merkst du auch, ich finde, rein von den Effekten zum Teil her, dass hier jetzt wirklich ein Downgrade stattgefunden hat. Was ich aber charmant finde, und jetzt wird's interessant, weil hier im dritten Teil habe ich tatsächlich echt viele Szenen, die mir hängen geblieben sind. Und die hängen wahrscheinlich mit einer Figur zusammen, die etwas strittig hier eingeführt wird. Da würde mich mal interessieren, hey, wie stehst du eigentlich zu Tim?
Dem kleinen Jungen. Ich bin gespannt, ob du Tim oder Rocky meinst.
Nee, erstmal den kleinen Kevin allein zu Hause, der nicht allein
ja,
zu Hause.
Ja, genau, das habe ich mir auch so notiert. Kevin allein zu Hause, R-rated. Ja, ich hatte so das Gefühl, man will da irgendwie so den Mike-Vibe aus dem ersten Teil irgendwie zurückbringen. Ich fand ihn jetzt nicht so störend, wie das bei anderen Kinderdarstellern war, bei anderen Filmen, aber ja, er war mir irgendwie egal. Also der hat mich jetzt nicht sauer gemacht, aber er hat mich auch nicht wirklich überzeugt, dass ich mit ihm mitgefiebert hätte oder so. Also das schlimmste Urteil, das man eigentlich fällen kann, war mir einfach scheißegal.
Ja, egal ist ja schon mal gut. Ich kenne tatsächlich Leute, die hassen ihn. So dieses Kevin-Prinzip. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, Tim ist sehr unterhaltsam, weil der für einige deftige Kills sorgt und damit wiederholt Reggie den Arsch rettet und nochmal auf dieses Konto einzahlt, dass Reggie eigentlich nur überlebt, weil andere sich um ihn kümmern. Also er ist da immer noch kein Held, obwohl er jetzt eigentlich schon, ja, eigentlich ziemlich die Hauptrolle hat. Ich weiß nicht. Er ist für mich kein Heroe. Er ist immer noch darauf angewiesen, dass Tim oder auch später Rocky wieder eine starke Frau, die sie hier mit eingeführt haben, die ihm auch ordentlich Kante zeigt, was geht und was nicht geht. Er ist dann immer mal wieder, es bleibt in seiner Dulli-Rolle hängen, aber steht jetzt halt vorne und hat die meiste Laufzeit. Also da merkt man schon, hier haben sie so diesen Bert-Gummer-Move an Reggie versucht.
Ja, auf jeden Fall. Also sein Trope wird da noch so auf die Spitze getrieben mit Rocky. Aber eben, also ich finde diesen Tim gar nicht schlecht, gerade weil er hat eine coole Einführung, habe ich gefunden, weil eben dieses Kevin-Allein-zu-Haus-Setting, das mag man mögen oder nicht, aber ich fand das irgendwie noch so erfrischend. Gerade weil mir diese drei Dullis da, die irgendwie mit Reggie zuvor ihn überfallen in dieser verlassenen Stadt, die sind mir richtig auf den Sack gegangen und ich habe mich richtig gefreut, dass die dann so ihr Fett wegbekommen. Ja, also eigentlich muss ich sagen, finde ich den dritten auch gar nicht so schlecht. Also ist natürlich im Vergleich zum ersten logischerweise schon ein bisschen Qualitätsabbruch und zum zweiten auch, aber irgendwie kann ich dem noch relativ viel abgewinnen. Ich könnte dir zwar nicht sagen, warum, aber er hat mich auf jeden Fall nicht gelangweilt, er hat mich sehr unterhalten.
Ja, was bei mir tatsächlich so diesen Reiz ausmacht, ich bin wirklich davon überrascht gewesen, dass der Tall Man hier wirklich nochmal ein paar Szenen bekommt, die nicht einfach nur Wiederholung sind, sondern es gibt wieder so ein paar kleine neue Sachen, in denen auch gerade Angus Grimm mal wieder ein bisschen fieser sein darf als noch im vorherigen. Also gerade es gibt ein paar Operationsszenen, wo er dann anfängt, an Mike herumzudoktern und so gewisse Geheimnisse aufgedeckt werden, die dann für die späteren zwei Filme noch wichtig werden. Und ich finde aber wenn man hier schaut, Angus Grimm ist zu dem Zeitpunkt, das ist 15 Jahre später noch, man sieht ihm inzwischen merklich an, dass er ein gutes Stück gealtert ist. Also gerade im Gesicht, und das Gesicht ist ja das, was ihn hier so auszeichnet, aber trotzdem haben sie sich erstens, finde ich, gut, dass sie sich dafür entschieden haben, ihn beizubehalten und nicht zu ersetzen oder eine Maske drüber zu klatschen oder sowas, weil unter Make-up kannst du viel verstecken, aber haben sie nicht gemacht. Und er bekommt auch tatsächlich immer noch viel zu erzählen. Also, was heißt zu erzählen? Er lässt ja meistens nur irgendwelche kryptischen Sprüche ab. Aber ich finde gerade so dieser Tallman-Mythos wird hier nochmal ein ganzes Stück vorangetrieben, weil eben diese Welt jetzt geöffnet wird. Es zeigt, es spielt sich nicht nur quasi in der Elm Street ab, sondern es geht um die ganze Welt eigentlich damit. Und man kann halt von diesem Road-Movie, ich weiß nicht, ich bin kein großer Fan von diesen, ja, wir setzen uns jetzt in ein Auto und jagen ihn quer durchs Land. Das war schon beim zweiten Teil so ein Aspekt, den mochte ich nicht unbedingt. Aber Tim war hier nett als Sidekick, auch wenn er inzwischen drin aussetzen wollte. Der Arsch. Aber Tim ist halt wie Herpes, der geht nicht einfach weg.
Das klingt doch nach einem guten Fazit für diesen Film. Ja, und du hast ja angesprochen, wie es weiterging. Und wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast zu diesem Film, dann würde ich sonst überschwenken zum vierten Teil. Oder hast du noch was Abschließendes, Fazitmäßiges?
Ich habe einen Aspekt. Ich habe einen Aspekt, den ich ganz kurz, weil wir hier schon im dritten Teil sind, man merkt, die hatten ja, ich gehe nochmal um die Musik. Wir haben immer noch nur ein Theme und die Musik ist total uninspiriert, aber dieses Theme knallt selbst im dritten Teil in der x-tausendsten Abwandlung, ich glaube im Abspann wird sogar eine gesungene Version reingebaut, oder war das im vierten dann später. Das Theme von Phantasm ist immer noch geil. Das hat mich echt überrascht, wo ich gedacht habe, ist nicht abgenudelt, du brauchst keine Alternativ-Themes, das bleibt im Kopf. Wollte ich nur mal anmerken.
Ja, zum Glück hast du das angesprochen. Ich habe mir das notiert, eigentlich schon beim ersten Teil darüber zu sprechen. Ich habe es voll vergessen. Aber es ist wirklich ein geiles Theme.
Ja.
Ich habe da so meine Film-Playlist und da ist dieses auch, also dieser Song auch gelandet, natürlich. Ja. Also höre ich mir sehr gerne an. Und du hast recht, das Theme funktioniert immer noch, egal wie scheiße der Film ist.
Ja.
Also von Scheiße reden wir bei Phantasm 3 noch nicht. Spoiler, vielleicht später. Aber ja, du hast es gesagt, also dieses Theme ist wirklich so eines der ikonischen Horrorfilm-Themes für mich geworden, jetzt innerhalb kurzer Zeit. Ja. Und auch da sehr erstaunlich, dass ich das zuvor noch nie gehört habe. Also ich bin sowieso erstaunt, wie wenig, dass ich von dieser Reihe gehört habe und bin richtig froh, dass ich das jetzt endlich nachholen konnte. Trotzdem, was jetzt noch folgt. Und da machen wir weiter mit Teil 4.
For 20 years, the secret of the spheres has remained a mystery. Now, two innocent people are about to confront the ultimate evil.
The final game. I'll begin.
With balls. Phantasm 4.
Boy!
Ich habe dir ja, als ich diesen Film gesehen habe, letztes Wochenende geschrieben, ich bin gerade durch Phantasm 4 durch. Und darüber wird zu reden sein. Das Problem ist aber, dass es mir wahrscheinlich so geht wie dir bei Teil 2. Ich kann mich praktisch an nichts mehr erinnern aus diesem Film. Wenn ich mir keine Notizen gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich schwierig, diesen Film noch irgendwie reviewen zu können. Was ich sagen kann, Universal ist hier bei diesem vierten ausgestiegen. Coscarelli hat alles Geld selber reingesteckt. Das waren immerhin $650,000. Es hätte zwei verschiedene Drehbuchfassungen gegeben, aber das Geld war nicht da, es umzusetzen. Und ja, ich finde, man merkt es ein bisschen diesem Film an, dass da nicht so viel Geld zur Verfügung stand.
Och, woran merkt man das denn nur?
Ach, einerseits, dass die Effekte halt, du hast schon gesagt, beim dritten merkt man es schon. Und beim vierten, finde ich, da ist wirklich ein krasser Abstieg bemerkbar. Wenn man schon vom ersten Film spricht, der ja noch weniger Budget hatte, wo man aber das irgendwie den Effekten nicht so anmerkt, aus meiner Sicht. Hier war wirklich so, boah, jetzt geht's Richtung Bodensatz langsam.
Ja, vor allem, weil wir jetzt hier auch, also wir sind ja immer noch bei 1,5 Stunden. Ich habe ja wirklich irgendwann gedacht, die Filme fühlen sich ab dem vierten länger an, als sie auf der Laufzeit tatsächlich stehen haben. Beim vierten Teil, und da bin ich bei dir, man merkt, dass hier natürlich eine ganze Latte Geld weggebrochen ist. Die Effekte, die man hat, zum Teil, gerade irgendwelche Practicals, die finde ich immer noch sehr gelungen. Ich sag nur, die sphärischen Brüste von der Mitfahrerin.
Das die, kann ich abhaken in dem Fall, ja.
Die war eine, das war glaube ich für mich bis heute immer noch die, das ist die coolste Szene im Film, also von den Practicals her. Allein auf die Idee zu kommen, dass sich diese Sphären, die jetzt ja wirklich hier überhand nehmen, waren es am Anfang im ersten Film noch gefühlt 2 oder 3 Stück, die immer schön nacheinander kamen, hast du jetzt ja hier ganze Schwärme, ich glaube seit dem dritten Teil ja schon Schwärme, die dann wirklich da über die Leute herfallen und Reggie
ja, genau
an
so hört ja der dritte auf, dass Reggie da so an die Wand,
genau,
wo man wieder nicht weiß, was passiert und sieht es dann im vierten am Anfang, genau, ja, aber es sind wirklich viele von diesen Sphären, die ja da rumgeistern.
Das ist auch tatsächlich was, da hört es dann schon fast auf mit den Szenen, wo man sagt, okay, die waren creep, also gruselig wird's hier fast gar nicht mehr, finde ich. Es wird schon fast so ein bisschen, ich will nicht sagen esoterisch, aber es wird schon sehr, sehr, sehr Dialog- oder Monologlastig, gerade weil Mike hier wieder eine größere Rolle einnimmt und er wandelt durch ein, ja, durch ein tiefes Tal und weiß nicht, wo er ist und findet heraus, hey, ich bin ein Jedi. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da muss man gar nichts mehr zusammenfassen, glaube ich. Das war perfekte Zusammenfassung. Ja, ich könnte den Film auch gar nicht mehr zusammenfassen, weil ich wirklich gar nichts mehr weiß. Wie würdest du die Handlung zusammenfassen? Wenn, weil jetzt hat nicht nur Movie Break aufgegeben, sondern auch Filmtoast. Es gibt keine Zusammenfassung mehr. Ich müsste Wikipedia zitieren, aber das ist viel zu lange.
Ja.
Was ist so die Essenz dieses Filmes, um jemandem zu sagen, der ihn nicht kennt?
Die Essenz ist, dass tatsächlich Reggie jetzt vollends wirklich in der Hauptrolle angekommen ist. Er ist der, der eigentlich die Dimensionen zusammenhält. Das klingt sehr kryptisch, aber er hält sie buchstäblich zusammen, weil Mike ist so auf ja transzendierten Wegen zur Selbstfindung mit sich und dem Tallman und seinem Schicksal. Weil es wird jetzt ja immer mehr erläutert, was der Tallman von ihm eigentlich will. Das hat man ja im dritten Teil schon erfahren, dass Mike was in sich trägt, was der Tallman begehrt. Und hier muss ich jetzt quasi Mike auf so einem Selbstfindungstrip in der Wüste, inklusive Close-Up mit Skorpionen und seinem Gesicht. Und die Javas sind auch mal wieder dabei, zurechtfinden. Aber hier wird es halt immer konfuser. Jody kommt wieder zurück als Sphärengeist und man weiß nicht, ist er gut, ist er böse. Will er Reggie hinters Licht führen und was ist eigentlich dann mit Mike? Kann er ihn sehen und kann er nicht? Und wir reisen durch verschiedene Portale. Tim stirbt am Anfang. Fand ich irgendwie schade.
Ja, ist ja geil, dass jemand Charaktere einführen, die dann am Anfang des nächsten Filmes sterben. Hatten wir bei Liz beim dritten Teil und jetzt hier bei Tim auch.
Ja.
Gut, ja. Bei Tim kann ich es noch nachvollziehen, in Anführungszeichen vielleicht, ja. Weil er nicht so beliebt war, aber ja.
Ja,
kill aber your gut darlings. Zusammengefasst.
Ja, und am Ende geht es ja darum, dass Reggie wieder zu dem wird, was er am Anfang war, nämlich ein Eiscreme-Verkäufer.
Das habe ich mich auch gefragt. Da hat er plötzlich wieder diese Eisverkäufer-Uniform an und ich habe so gedacht, ja, warum jetzt? Aber wahrscheinlich einfach, ja, weil es halt seine ikonische Uniform war im ersten, aber Sinn macht es nicht wirklich. Ja. Geschenkt sei das. Was ich noch spannend fand, das habe ich mich auch gefragt, als ich den Film gesehen habe. Es gibt ja ganz viele Rückblenden, wo man Mike als Kind sieht. Und ich habe mich so gefragt, sind das irgendwelche Cutscenes aus dem ersten Teil? Und habe dann herausgefunden, ja, tatsächlich, ja, dass sie da viel eingebaut haben, dass beim ersten Teil rausgefallen ist.
Deswegen finde ich auch so grützig diese, ich nenne es mal Gegenwartsgeschichte im vierten Teil ist. Ich finde, für Leute, die wirklich in diesem Franchise drin sind und mehr einfach erfahren wollen, finde ich gerade den vierten super wichtig, durch diese Rückblenden, durch dieses Cut-Material, was es damals nicht in den ersten geschafft hat. Aber das hat Coscarelli eigentlich ganz geschickt hier eingebaut, dass man sagt, ah, es ergibt Sinn, dass er auf einmal sich selbst quasi in der Vergangenheit hört und vor sich selbst warnt, Achtung, Mike wird sterben oder was. Das fand ich tatsächlich beeindruckend, dass er das nach 3 Filmen nochmal hingekriegt hat, mit neuem Material für die alten Fans quasi zu kommen. Aber wir sind halt hier voll im Fanfilm drin. Also hier holst du, glaube ich, niemanden mehr ab, der jetzt Neueinsteiger ist, der jetzt den ersten richtig cool fand, den zweiten auch noch. Aber ich glaube, wenn man nicht in dieser Lore interessiert ist, ist der vierte einem egal. Dann ist der vielleicht so, vielleicht kommt so dieses Gefühl bei dir auch her, dass du sagst, den vergesse ich wieder, weil der mir nichts Neues liefert, außer noch mehr Lore und noch mehr Lore.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgemacht irgendwann. Weil das Problem war auch, was alle Vorgänger, ich meine, der zweite und der dritte sind ja auch nicht so gut wie der erste, aber die haben immerhin Spaß gemacht. Den vierten habe ich wirklich langweilig gefunden. Also es war wirklich so ein bisschen ein Durchseuchen für mich. Ja, aber ja.
Zumal
als Komplettist muss man halt oder darf man. Nein, also ich sehe es auch nicht als verschwendete Zeit an. Also es war schön, den zu sehen, aber irgendwie so, ja, wie du sagst, eben. Wenn man nicht so in der Lore drin ist, dann würde man den Film wahrscheinlich skippen.
Ja. Ich sag mal so, das Problem hier ist tatsächlich der Mike-Darsteller. Ich meine, wir haben ihn jetzt zwar wiederbekommen im dritten Teil, aber er ist halt de facto, finde ich, als Erwachsener, so ist er ein okayer Schauspieler, aber keine tragende Figur. Und er hat so viele tragende Momente in diesem Film, so gerade dieses mit sich selbst beschäftigen, und das trägt er halt überhaupt nicht. Und deswegen, die sind halt super langweilig. Und dann freut man sich, wenn er dann herausfindet, ah, ich kann Steine mit meinen Gedanken bewegen und damit Zwerge zermatschen. Das war dann so ein netter Begleiteffekt, aber er trägt das halt nicht. Da bin ich bei dir.
Was ich auch, du hast ja gesagt, da wird viel erklärt in der Lore, die ganze Geschichte und so. Wie fandest du denn, dass man so ein bisschen den Tall Man entmystifiziert? Der hieß ja Jebediah Morningside. Morningside hieß ja auch, dass der Friedhof oder das Krematorium im ersten Teil. Wie fandest du das, dass man da dem Tall Man noch eine Hintergrundgeschichte zugedichtet hat?
Ich fand es insofern in Ordnung für mich, weil ich dann noch mehr von Angus Grimm zu sehen bekommen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, ne, wirklich, es hat ja schon nach dem ersten Teil angefangen, wenn du zu viel zeigst, zu viel aufklärst, dieses Mystische macht diesen ersten Teil ja so besonders. Danach wird dann halt alles auserzählt, aber welches Franchise hat es nicht? Und wenn du dann natürlich irgendwann so auf den Ursprung triffst, also, was weiß ich, ob es jetzt der originale Robert Englund ist, der da sich selbst dann spielt und dann als Origin für Freddy Krüger hergezogen wird oder als Kindervergewaltiger, das fände ich auch nicht geil. Also ich finde, hier ist aber zumindest die Parallele, dass es nicht zu dick gemacht haben. Er hat so ein bisschen er hat so eine nette Szene bekommen. Er sitzt da auf seiner Veranda und begrüßt Mike und sagt, hey, wie geht's dir? Bist du ein Reisender? Willst du Limonade trinken? Da sage ich, ja, ich hätte mit ihm gerne Limonade getrunken, der hat nett gewirkt. Und dann so dieser Wandel, nachdem er das erste Mal durch das Tor geht, er tat einem so ein kleines bisschen leid, also, aber es war jetzt nicht zu viel Theatralik, also ich fand's okay.
Es war eine Entmystifizierung, die nicht schmerzt, sage ich jetzt mal. Es war wirklich so ein schöner Happen, so portioniert, dass es wirklich nicht das Ganze, was man vorhin von ihm gesehen hat, irgendwie kaputt macht.
Nee.
Und es ist ja auch interessant, dass Angus Grimm wahrscheinlich wirklich so ein todlieber Mensch war und durch diesen Tall Man eigentlich genau das Gegenteil wahrscheinlich repräsentierte, als er im Privatleben war. Und da fand ich es auch schön, ihn mal zu sehen, wie er aus meiner Sicht wahrscheinlich wirklich gewesen ist.
Ja, von dem her, ja. Der scheint wirklich ein herzensguter, alter Mann einfach gewesen zu sein. Er ist ja wirklich erst im Alter in Anführungszeichen berühmter geworden. Also ich bin ihm halt schon vor Phantasm echt oft begegnet. Aber meistens halt auch in irgendwelchen Horrorfilmen oder irgendwelchen Trashfilmen von Jim Wynorski. Mit dem hat er ja extrem viel gedreht. Also so Sachen wie Drei Engel auf der Todesinsel oder sowas. Da hat er auch wieder den bösen Doktor gespielt. Oder wenn ich mich an Wishmaster erinner. Also da hat er jetzt kein Bösewicht gespielt, aber da ging es ja auch um seine Stimme. Also diese Stimme ist ja sein Markenzeichen eigentlich. Entweder hast du ihn groß in Szene gesetzt, oder du hast seine Stimme halt reingeholt. Und beides hat er bis zum Ende wirklich gut vertreten. Und nach hinten raus ist er der nette alte Mann, mit dem man eine Limo trinken will. Ich finde, es hat Charme.
Boy!
Auf jeden Fall, ja. Also ich finde es schön, dass er das irgendwie beides hinbekommt. Er ist ja dann 2016 leider gestorben, war aber in einem relativ gestandenen Alter, darf man hier auch sagen.
89.
Genau, ja. Also da kann man nicht viel dagegen sagen. Mm-mm. 2016 ist ein gutes Stichwort, weil das war das Jahr, als wir... Das war ja deine Antwort auf meinen Kommentar von wegen, ja, der vierte wird zu reden sein. Hast du gesagt, ja, dann warte mal auf den fünften. Und der ist eben 2016 rausgekommen. Ganze 16 Jahre nach dem vierten Teil.
There are some schools of thought that suggest the possibility that one could be in two places at once.
Epic, actually.
Reggie sagt irgendwann in diesem Film Epic, actually. Das haben wir jetzt auch gerade im Trailer gehört. Ja, Epic. Genau das Wort, das ich verwenden würde, um diesen Film zu beschreiben.
Ja, absolut.
Definitiv. Aber nicht im positiven Sinn. Hei, hei, hei. Also ab der ersten Sekunde habe ich mich so gefragt, schaue ich jetzt da irgendwie eine Sci-Fi-Channel-Produktion oder irgendwie Asylum oder irgend sowas?
Wieder den Zeitstempel. Du siehst genau, ach, definitiv. 2010er Jahre.
Das kann wohl das letzte oder einzige Kompliment sein, das man diesem Film machen kann. Man sieht, dass er wirklich Mitte 2010er entstanden ist. Eieiei, du, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Vielleicht beim Regisseur, es war ja nicht mehr Don Coscarelli, der den Film inszeniert hat, sondern David Hartman, der auch ein schönes Intro gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, für die vorderen Filme zusammenzufassen. Das war so ein bisschen eine ziemlich leichtfüßige und witzige Zusammenfassung. Hat mich auch ein bisschen... oder bei mir die Erwartung geschürt, dass der Film vielleicht sich auch nicht so ernst nimmt und war dann ein bisschen erstaunt, wie ernst sich dieser Film nehmen will. Betonung auf nehmen will.
Ja, der Ernst der Lage. Wie spielt man so eine Geschichte, wenn deine gesamte Belegschaft eigentlich schon im Altenheim, also auch in der echten Welt sitzt, alte Helden zurückholen. Das erinnert mich immer an so Terminator-Franchises und Co. Was macht man damit? Wie kannst du die noch cool dastehen lassen, ohne dass es zu krückstockig wird? Ich weiß nicht. Bei Ravager bin ich auch so ein bisschen gespalten. Ich muss aber sagen, bevor wir gleich tiefer reingehen, ich hatte ihn vor Jahren schlechter bewertet, als ich ihn jetzt beim Rewatch bewertet habe.
Also darüber wird definitiv zu reden sein, ja. Ja, aber ja, erstens mal, warum kam dieser Film überhaupt noch? Okay, man muss sagen, dass der vierte ja wirklich auf einem krassen Cliffhanger endet.
Ja.
Da hätte ja wirklich was kommen müssen eigentlich und das kam dann auch, also dass es 16 Jahre gedauert hat, das erstaunt mich einerseits. Andererseits erstaunt es mich dann auch, was dabei rausgekommen ist, weil, ja, eben, du hast es schon angesprochen, man sieht den Darstellenden schon das Alter an. Der Film beginnt, glaube ich, auch mit Reggie, wie er da durch die Wüste tingelt, in seiner altbekannten Eisverkäufer-Uniform. Und anders als die anderen Filme springt der noch viel mehr so zwischen Traum, Wirklichkeit, Vergangenheit, Zukunft, Realität, weiß ich was. Also ich habe da wirklich irgendwann mal so den Überblick verloren und mich gefragt, was ist jetzt eigentlich die Realität und was ist jetzt Fiktion? Und ich habe mich auch gefragt, ob der Film selber wusste, was er eigentlich will.
Jein. Jein. Ich meine, was man ihm anrechnen kann, das, was sie beim zweiten Teil an Traumsequenzen weggelassen haben, weil da gab es ja gar keine Traumsequenzen, haben sie hier dann halt in den Overkill geführt. Ich habe zwischendrin auch wirklich, auch beim dritten, vierten Rewatch jetzt, damit kämpfen müssen, was ist denn jetzt nochmal wo? Weil jetzt wird halt diese Dimensionsgeschichte nochmal größer gemacht und viel, viel verwirrender hätte man es tatsächlich, glaube ich, nicht machen können oder schreiben können. Ich meine, der Grundentwurf für den Ravager-Film war ja ein interessanter, weil eigentlich wollte ja Coscarelli nach dem vierten erstmal keinen weiteren machen, oder er hatte keine weiterführende Idee, was ja dann meistens sowas versanden lässt. Aber wenn man so nachforscht, es gab scheinbar einen Ultra-Hardcore-Fan namens, ich glaube Avery hieß der mit Nachnamen, der scheinbar einfach mal aus Jux und Tollerei ein Drehbuch für den fünften Teil geschrieben hat. Und das war scheinbar so episch. So, wir sind ja hier wirklich Terminator meets Krieg der Welten meets Mad Max. Das ist ja, du merkst hier, hier ist jemand zugange gewesen am Schreiben auch, der sich jetzt wirklich stark popkulturell bedient, was nicht schlimm ist, weil man es kennt. Aber dass Coscarelli gesagt hat, okay, die Idee finde ich cool, lass damit mal weiterarbeiten. Und dann kommt aber sowas dabei raus. Was ist dazwischen passiert?
Man weiß es nicht. Das ist ein Mysterium, das wir wahrscheinlich nicht klären können. Also ich war auf jeden Fall auch auf eine angewiderte Art und Weise fasziniert von diesem Film. Irgendwie, weil man sich permanent fragt, was ist hier gelaufen, dass man auf sowas kommt? Vor allem, wenn du noch, ich habe noch das Intro reingeknallt, wie der Regisseur, der David Hartman, diesen Film anpreist und so sich als Fan outet und wie geehrt er war, dass er diese Fortsetzung machen konnte. Und dann siehst du diesen Film. Da war ich wirklich so, boah.
Ja. Aber, und da merkt man, das kann man tatsächlich dem Herrn Hartman, finde ich, nicht ankreiden, ist, das Herz schlägt an der richtigen Stelle, finde ich. Weil es werden keine, also du hattest ja anfangs gemeint, ja, es könnte jetzt auch sein, dass es so in diese, wir nehmen uns selbst auf die Schippe-Schiene geht. Ich glaube, das wäre tatsächlich sehr, sehr ungut bei der Fanbase angekommen, weil ich glaube, dass die Phantasm-Fans, also das ist eben nicht zu vergleichen jetzt mit Franchises. Ich nehme jetzt schon wieder Nightmare on Elm Street, wo das ja irgendwann zu so einer Freddy Krueger Satire-Sprüche-Klopp-Show wurde. Und das hat Phantasm tatsächlich, die haben so ihren Ernst beibehalten. Dafür habe ich immer erstmal Respekt, dass sie sagen, hey, wir machen keine wilden Ausflüge ins Weltall à la Tall Man in Space. Wobei er ja eigentlich die ganze Zeit in Space ist. Das haben sie sich ja im ersten Teil schon quasi abgenommen. Aber ich finde, hier schlägt einfach das Herz wirklich für die Figuren. Also für die Geschichte, so wie sie ist, so crap sie wirklich aussieht. Also das ist wirklich auf, ich weiß nicht, kennst du Grizzly 2? Dieses Sequel 30 Jahre nach dem ersten Tierhorrorfilm?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Willst du auch nicht sehen wollen, aus denselben Gründen, weil du merkst hier halt echt krass diese, ich nenne es jetzt einfach mal diese Billow Adobe Filmeffekte, die da reingeklatscht wurden, gepaart mit irgendwelchem Stock-Footage, was irgendwie reingeschnippelt wurde. Die Zukunftsvision hier sieht ganz, ganz furchtbar aus. Und dann,
du sprichst die an, wo man diese Häuserreihe sieht, ja, in Rot und alles brennt. Ja, ja, das war ja wirklich katastrophal. Dass dann jemand gesagt hat im Schnittraum so, ey, lassen wir besser weg.
Ja, oder man, man beschleunigt es noch mehr, dass diese Szene viel schneller zu Ende geht. Ja, das sind wirklich so, da merkst du halt, es war gar keine Kohle mehr da. Ich weiß gar nicht, ob es für das Projekt nicht sogar irgendwie so ein Fundraising gab. Ich meine, irgendwas ist mir da begegnet, dass man auch die Fans gefragt hat, ob sie was dazugeben wollen. Ich glaube sogar der Reggie Bannister war jetzt hier auch als Producer mit an Bord. Also die haben wirklich jeden Dollar gesammelt, um diesen einen Film noch irgendwie zu machen. Aber ich finde, es ist der ultimative Fanfilm in einer sehr undankbaren Zeit. Weil du 2016 halt sehr schnell verleitet bist, billiges CGI drüber zu klatschen. Und dann geht halt so dieses Herz, was da drunter schlägt, so ein bisschen unter.
Ich weiß nicht, du hast ihn ja aufgewertet, hast du gesagt.
Ja, ich habe tatsächlich, ich bin ja fleißiger Letterboxd-User, also meistens nur für mich, damit ich die Sachen nicht vergesse. Aber ich habe tatsächlich geschaut, ich hatte ihn mal registriert mit 1,5 Sternen vor 2, 3 Jahren oder wann. Und ich habe ihn jetzt tatsächlich auf 2 Sterne und 1 Herz geupgradet, weil ich jetzt bei diesem Rewatch nochmal wieder, ich war jetzt noch mehr involviert. Ich hatte das Gefühl, ich mag diese Figuren wirklich gern leiden. Und die sind mir wirklich nah irgendwo verankert. Dass ich sage, auch Reggie, auch wenn er immer noch ganz, ganz, ganz furchtbare Aufreißersprüche und Dinger bringt mit 70. Mein Gott, was soll die junge Dawn denn mit ihm, bitteschön? Aber sie steigt ja sogar drauf ein, als er sein Liebeslied da komponiert. Bisschen cringe, aber irgendwie ist Reggie immer noch so das Herz. Das merkst du jetzt. Diese anderen Sachen blende ich immer gern mal aus. Und diesmal hat er mich erreicht. Und ich fand gerade dann diesen Abschluss des Films, das ja, es ist wieder ein offenes Ende, aber es ist ein Ende, das final ist. Es geht jetzt einfach nicht noch größer, es geht nicht noch weiter. Reggie ist de facto ausgestiegen und die Dreierbande ist wieder zusammen. Und das fand ich einen sehr schönen Moment, zu sagen, was wir am Anfang ja gesagt haben. Diese drei Dulli, also ein Dulli, ein Cooler und der Bruder von dem Coolen, der jetzt Jedi ist, die kommen wieder zusammen im Mad Max umgebauten Barracuda. Den haben wir auch noch gar nicht erwähnt.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, den hätte man als Darsteller ebenfalls erwähnen
ja.
sollen. Das war ein Triple Black 1971er Plymouth Cuda.
Ja, wunderschönes Auto. Extra
rausgeschrieben. Ja, wow, ja.
Einer der heimlichen Stars in jedem Film. Ist auch immer schön in den Credits, dass er extra hervorgehoben wird. Aber sie fahren hier quasi in den Krieg der Welten. Und das ist, glaube ich, das Ende, womit du sagen kannst, lass es mit einem großen Boom und einer Träne im Knopfloch enden. Ich glaube, damit haben sie sich tatsächlich dann noch gerettet. Aber das dazwischen war schwierig.
Denkst du denn, dass das wirklich als Ende angelegt war oder dass sie wirklich, also ich meine, du hast gesagt, das Ende ist wieder offen, wie bei jedem Film, oder denkst du, dass sie nicht noch damit gerechnet haben, nochmal eine Fortsetzung zu machen?
Ich glaube...
Ich weiß es nicht, ja.
Ich glaube, ausgeschlossen haben sie es vielleicht nie ganz. Aber ich glaube, angesichts einfach ihrer gealterten Darsteller, also vor allem ist es halt wirklich beachtlich, dass Angus Scrimm zum Zeitpunkt 89 Jahre alt, er ist ein Vierteljahr später oder ein halbes Jahr später ist er, glaube ich, gestorben, dass er trotzdem, auch wenn sie ihm ein bisschen einen moderneren Haarschnitt verpasst haben, hat er immer noch. Und das ist wirklich, das muss man ihm hoch anrechnen. Mit 89 Jahren hat er immer noch sein Auftreten und seine Stimme bekommen und er hat seine Momente bekommen, in denen er wirklich nochmal als Bedrohung auftreten durfte. Ich fand das sehr, sehr ehrwürdig, was sie da noch mitgemacht haben. Aber das weiterzuführen, ich glaube, das hätte einfach vom Alter her einfach gar nicht mehr geklappt. Selbst wenn Scrimm jetzt 100 Jahre alt geworden wäre, irgendwann ist so eine Grenze erreicht und ihn zu ersetzen geht nicht, finde ich.
Ja, ich denke, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich denke, der Tod von Angus Scrimm hat so gesagt, das Ende der Phantasm-Reihe irgendwie besiegelt.
Ja.
Weil ich denke auch so, für sein Erbe irgendwie zu würdigen, käme da niemand mehr auf die Idee, das noch fortzusetzen.
Nee.
Was ich auch irgendwie schön finde.
Geschweige denn irgendwie ein unglimpfliches Reboot.
So, wir haben gar nicht erzählt, um was es geht, aber weil viel zu sagen gibt es gar nicht. Ich finde, wir haben das relativ gut zusammengefasst. Wir sind jetzt durch 5 Filme hindurchgegangen in 1,5 Stunden. Puh. Ich denke, das wird der Reihe ziemlich würdig, würde ich mal behaupten. Jetzt aber, bevor wir ganz abschließen, lieber Steffen, habe ich ja noch angekündigt, dass wir noch ein Ranking oder dass uns noch ein Ranking bevorsteht. Diese 5 Filme... Und ich fange doch gleich an, weil bei mir wird es ziemlich langweilig, weil es ist bei mir definitiv in absteigender Reihenfolge. 1., 2., 3., 4., 5.
Oh.
Wie ist das bei dir?
Tatsächlich ein bisschen durchmischt. Also der erste Teil ist unangefochten, absolut. Nach dem ersten Teil kommt für mich tatsächlich der 3. Teil. Direkt gefolgt vom 2., also die tauschen die Plätze. 4 bleibt auf 4. Ja, und 5 nehme ich raus. 5 fliegt aus der Wertung für mich, weil ich den nicht auf 5 setzen will eigentlich. Er ist eigentlich ein Trash-Film, aber Er kommt für mich so auf, ich sag mal, 4 mit Herzchen. Aber trotzdem unter dem 4. Schwer darzustellen. Ja.
Ich finde es schön, dass du gesagt hast, Trash-Film, weil das passt ja perfekt zu dir.
Ja,
zum Trash-Taucher.
Der fünfte wäre nach meinen Standards, wenn man jetzt diese Reihe nicht kennt und kann man den tatsächlich wirklich so in diese Independent-Trash-Schiene zum Teil schon schieben. Aus Ehrfurcht würde ich das nie wagen, deswegen habe ich drauf gewartet, dass mir jemand mal die Gelegenheit bietet zu sagen, wir reden über alle und dann kann ich sagen, der fünfte ist Trash, aber mit Herz.
Das nehmen wir doch sehr gerne an. Lieber Steffen, vielen Dank. Ich denke, wir sind langsam am Ende. Ich hoffe, es war für dich auch ein Erlebnis, für mich auf jeden Fall. Schön, dass ich mit dir über diese Filme sprechen durfte. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir zusammen über Filme gesprochen haben. Und vielleicht auch noch die Gelegenheit für dich, kurz zu erwähnen. Ich glaube, die letzte Folge, die von dir herausgekommen ist, war die 100. mit Plan 9 from Outer Space. Wie geht's bei dir weiter?
Ja, da wir jetzt ja wieder in der Halloween-Zeit sind, und sprich also im Oktober, geht's tatsächlich weiter mit dem Oktober. Wer hätte es gedacht, er wird wiederbelebt. Ich habe mich ja aus meinem Gefängnis, ich bin ja befreit worden, und der Oktober startet, macht da weiter, wo der letzte Oktober aufgehört hat. Wir machen wieder im Wechsel irgendwas Schönes mit Tentakeln, irgendwas mit Grizzly-Pranken, und ich habe schöne Sachen dabei aus Japan, aus merkwürdigen Gefilden, wo man nicht denkt, dass da ein Oktopus oder ein Grizzly drin vorkommt. Und sogar, was ganz Aktuelles, Winnie the Pooh lässt grüßen. So viel schon mal vorab, falls ihr es nicht schon irgendwo gelesen habt.
Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Vielen Dank nochmal, Steffen. Und wie könnte man diesen Podcast besser beenden als mit dem Mann himself, dem lieben Angus Scrimm.
You play a good game, boy. But the game is finished. Now you die.
Okay, that's a wrap.